Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier bei Kenan Hasic. Eure liebste Stimme aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen und aus dem schönen rheinischen Ländle. Und heute reden wir über Romantik, über Komödien, über Romcoms, über Begehren, über auch das moderne Dating und über das moderne Beziehungen anhand des Films Materialist von Celine Song. Neu in den Kinos rausgekommen oder kommt jetzt bald eher gesagt in den Kinos raus, je nachdem wann wir diese Folge releasen, weil wir sind relativ sehr früh, ein paar Wochen nämlich vor dem Kinorelease, was das angeht, wir haben den schon in der Pressevorführung sichten können und uns unsere ersten Eindrücke bilden können und ich begrüße den Mann der Stunde, den Abgeordneten der Liebe, Daniel.
Wir reden darüber, was Liebe wert ist. Ich grüße dich, Kenan. Ich musste gerade schon ein bisschen lachen, als du sagtest, wir reden über modernes Dating und ich dachte so, fuck, wann habe ich das letzte Mal gedatet? Das ist schon 15 Jahre her. Scheiße.
Ich wollte gerade sagen, umso spannender ist ja eigentlich dieser Talk, weil ne, bisher, wie gesagt, das habe ich in unserer letzten Podcast-Aufnahme zusammen ja auch schon, die wir heute auch hatten, gesagt, du bist 1-2 Semester über mir, du hast den ganzen Kram schon hinter dir gelassen, ich bin mittendrin in den N20ern und ja, bin mitten in der Dating-Phasen mal on, mal off unterwegs und erlebe verschiedenste Geschichten, über die ich heute nicht reden werde.
Schade.
Naja, dazu bräuchten wir ein paar Stunden. Ein paar Tage will ich so was vorschlagen, weil komplizierter kann es nicht meine Celine Song erzählen. Aber auf jeden Fall werden wir uns heute eben mit ihr befassen. Wie schon gesagt, sie hat nämlich Regie geführt und auch an diesem Film auch mitgeschrieben. Und Celine Song ist ja gerade für viele unserer Zuhörerinnen seit 2023 ein Begriff, weil dort hat sie ihr Regiedebüt gegeben und zwar mit dem Film Past Lives. Das habe ich gerade schon im Vorgespräch gesagt, für viele so ein Favorite Movie of the Year geworden 2023 neben wahrscheinlich Barbenheimer und kam dieser Indie-Film um die Ecke, der auch plötzlich bei den Oscars mitbeachtet wurde und hat für Sensationen gesorgt und war, wie gesagt, auch für mich damals, als ich ihn auf der Berlinale gesehen habe, so ein Moment, jo, okay, wir können das Jahr schon beenden, wir haben schon einen großen Film gefunden, auf den sich vielleicht alle so einig werden könnten und in vielen Top Tens, Top Fünfen oder vielleicht auch Top Dreien dabei sein wird. Deswegen, lass uns mal direkt einsteigen, Daniel, Past Lives. Was waren damals deine Empfindungen? Hast du den im Kino gesehen? Hast du den zu Hause geschaut? Was ging dir durch den Kopf, als du den Film gesehen hast?
Ich habe ihn im Kino leider nicht geschafft. Ich habe ihn dann zu Hause nachgeholt. Es war da schon, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch relativ spät im Jahr. Aber ich hatte halt genau das Gefühl, was du hattest. Nämlich so, okay, da können wir jetzt einen Deckel drauf machen. Das wird jetzt mein Film des Jahres werden. Ich schaue gerade, ich habe den am 12. Dezember gelockt, genau. Und da wusste ich dann halt schon, okay, es kommt ja auch nicht mehr so viel im Jahr, aber der hat dann quasi vom letzten Platz des Schauens direkt alle überholt und ist bei mir auf Platz 1 des Jahres gesprungen, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle. Er war auf jeden Fall sehr, sehr hoch im Ranking. Und für mich war es genau das, was du gesagt hast, dieses Everybody's Darling. Er hatte so viele Facetten, wo er Menschen auf emotionaler Ebene berührt hat, abgeholt hat. Es konnte, obwohl Celine Song ja so die eigenen Wurzeln auch aus Korea mit reinnimmt, konnte er doch auch Menschen so verschiedener Nationalitäten bewegen, weil irgendjemand konnte das immer so ein bisschen nachfühlen aus der eigenen Historie heraus, was da passiert ist. Deswegen, er hat mich unglaublich weggeblasen und da war ich schon so ein bisschen neidisch, dass du den schon so früh sehen konntest und auch schon wusstest, ja komm hier, ich bin hier quasi der Watcher aus der Zukunft und ich weiß, ihr werdet alle niederknien und diesen Film abfeiern und der wird in vielen Jahresbestlisten landen. Ja, das war auch ein besonderer Moment in Berlin, weil ich habe von dem Film nichts in Zeitpunkt gehört. Ich habe gehört, der war in Sundance und kam dort gut an. Ich habe gedacht, ja, mal schauen, wie es wird. Ich hatte bis dahin auch nicht so eine krass gute Berlinale-Experience gehabt, was die aktuellen Filme anging. In dem Jahr liefen sehr viele Klassiker, gab es diese Reihe Young at Heart, wo dann Coming-of-Age-Filme aus alten Zeiten liefen und da waren einige richtig gute dabei. Und ja, Past Lives, ich glaube, es war damals, da habe ich die Filmstartsbewertungen gesehen, die haben 5 von 5 gegeben am Tag vorher. Da habe ich gedacht, okay, ich bin mal vorsichtig, bin ja bei denen immer, ich sag mal so, wenn ich Filmstartsbewertungen sehe, ziehe ich immer so einen Stern mindestens bei mir ab und dann sind wir gleich.
Letzter Zeit auch mal 2.
Und no front dessen, aber da merke ich immer so, dass da divergiert man irgendwo und saß drin und war so komplett boom. Erstaunt, was für ein Film dann drüber kam und wie gesagt, dann ein bisschen drüber gelesen, Regiedebüt hier und ich habe Greta Lee, den kannte man ja schon aus der Matroschka-Serie zum Beispiel und da war ich mal sehr gespannt und hat mich dann auch sehr umgehauen und ich habe den fucking Film, ja, 4-mal dann mir ansehen dürfen und einmal Berlinale, dann habe ich den auf eine Pressvorführung nochmal gesehen im Juli und dann war ich noch 2-mal regulär im Kino und habe ihn dann auch mit verschiedenen Leuten nochmal gesehen, weil ich dachte, ach, die Experience will ich ja mit den anderen Leuten ja auch teilen und ich bin sehr gespannt, was die anderen dazu sagen und viele haben auch meine Eindrücke geteilt. Ich glaube, wenige habe ich jetzt persönlich kennengelernt, die den jetzt gar nicht mochten oder gar nicht nachempfunden haben oder was heißt gar nicht mochten, halt, die ihn okay fanden, die jetzt nicht davon berührt wurden, konnten vielleicht damit nicht so connecten wie andere. Für mich hat er auch natürlich auch aufgrund der Thematik mich sehr angesprochen, emotional berührt und halt auch, ja, auch da geht es natürlich um Liebe und auch über Identität, um Entfremdung, um Entwurzelung und Sehnsüchte, Nostalgie, muss man ja auch schon sagen, die man dazu empfinden kann. Und es ist ein sehr facettenreicher Film gewesen, wie du schon sagtest, über verschiedene Themen. Und der Film hat halt mit Konzepten aufgefahren und hatte Figuren gehabt, die in diesen Konzepten wunderbar auch miteinander fungiert haben. Hier hat man im Film hat man ja auch eine Dreiecksbeziehung quasi mit reingebracht, die aber so erfrischend, so frei von Klischees erzählt wurde. Hier ist man, wenn du dachtest, okay, jetzt könnte es kitschig oder klischeehaft werden, umschifft sie den Song das so elegant und präsentiert eine neue Facette dabei. Allein so John Majoro, der ist der fünfte Rad am Wagen dort gespielt hat in dem Film, war so eine erfrischende Figur und glaube auch so eine, zu Beginn auch vielleicht eine sehr missverstandene Figur von viele. Ich glaube, viele, wenn sie ihn nochmal gesehen haben, haben den besser verstehen können, was er für eine Art von Figur ist und die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander gesprochen, interagiert haben. Es hat so viel Wärme gehabt, aber auch gleichzeitig so viel Menschlichkeit einfach, die da drin war. Und dazu muss man jetzt nicht unbedingt das ganze Leben von diesen Personen kennen, sondern es hat gereicht, in diesen Momenten mit denen zu verweilen und halt die Art von Wurzeln und Entwurzelung mitzuerleben.
Und er hat ja explizit die Erwartungen, die wir an die Art von Filmen haben, unterlaufen. Also man kannte es ja bis dahin aus Romanzen oder Romcoms, so zwei Seelenverwandte, die sich nach Jahren wiedersehen, die verlieben sich neu ineinander, aber eine von denen hat vielleicht schon eine Beziehung, aber die Person in der Beziehung, die ist vielleicht einfach nur ein Narzisst oder, keine Ahnung, Workaholic, zu wenig Aufmerksamkeit und dann obsiegt die Liebe dann doch am Ende und man findet zu seinem Seelenpartner zusammen. Das war ja immer so diese Blaupause, die wir bis dahin kannten. Und immer so, wenn du denkst, es geht in diese Richtung, du hast ja auch John Majero gerade schon angesprochen, so seine Figur, die ist ja auch so ein bisschen so angelegt, das zu triggern, dass du denkst, ja okay, das ist jetzt der Neue, aber irgendwas an dem ist bestimmt faul und vielleicht wünscht man sich auch insgeheim, dass er dann aus der Gleichung verschwindet, damit hier Seelenverwandte zueinander finden können. Aber dann so, wie damit gespielt wird, wie es aufgelöst wird, hinterher hat mich dann sehr beeindruckt und natürlich eben auch, wie du eben schon sagtest, diese Klischees hervorragend umschifft.
Absolut und dazu auch noch eines der emotionalsten Enden des Filmjahres auch präsentiert haben, ja, wo ohne Worte halt so viel erzählt wurde und mit einem tollen Soundtrack, einer tollen, stimmungsvollen Kameraarbeit. Auch die Art und Weise, dazu kommen wir auch gleich beim Materialist, wie sie New York auch eingefangen hat als Stadt, wirkt sehr erfrischend. Also es hat sich generell angefühlt wie ein super routiniertes Debüt, als ob sie schon Filme ewig, ewig machen würde. Aber hier hat halt alles gestimmt. Und das hatte uns, glaube ich, alle sehr überrascht, wie gut auf einmal doch Debüts auch sein können und wie besonders die sein können. Und es muss nicht immer erst die dritte oder vierte Arbeit sein, die
die erst auf den Regisseur oder Regisseurin aufmerksam machen, sondern es kann auch direkt die erste Arbeit sein, die auf jeden Fall Erwartungen schürt. Und mit diesen Erwartungen von Past Lives gehen wir natürlich jetzt 2 Jahre später in das nächste Projekt von ihr rein. Und das heißt Materialists oder auf Deutsch, was ist Liebe wert? Materialists. Und das ist keine Frage, es ist einfach ein Satz. Also das müsst ihr auch noch bedenken. Genau, Celine Song wieder mal auch am Regiestuhl mit am Start und auch als Produzentin, als Writerin, arbeitet wieder mal mit A24 auch zusammen, da wo sie auch schon mit Past Lives auch mit dabei war und ist diesmal weggegangen von ihren eigenen Wurzeln, die sie aus ihrer eigenen Biografie miterlebt hat und bezieht sich auf eine andere Art und Weise ihrer Biografie und zwar nämlich auf das Thema Matchmaking. Es geht um das Konzept von Dating und anscheinend, so soll es sein, hat Celine Song auch dort berufliche Erfahrungen gesammelt in diesem Branchenfeld und hat da auch einiges an Recherche betrieben. Und das formuliert sie auch in diesem Film aus und hat sich aber diesmal nicht von einem eher kleineren Cast reinbringen lassen, sondern hat große Namen mit am Start. Und ja, ich lese mal die obersten 3 mal einfach mal vor und wir wissen schon, was ich damit meine. Wir haben Dakota Johnson als Hauptfigur Lucy, wir haben Chris Evans als John und Pedro Pascal als Harry. Und ich denke mal, hier hat man damit schon so ein bisschen die Riege von Hollywood, die in vielen ja, Blockbuster-esken Filmen in den letzten 10 Jahren mitgewirkt haben. Sei es halt in Sachen wie 50 Shades of Grey oder sei es das MCU oder Sony MCU, Spider-Verse, whatever es sein sollte, mitgewirkt haben.
Genau, beziehungsweise sind jetzt beide im MCU tatsächlich.
Richtig, offiziell jetzt.
Offiziell jetzt, ja, genau.
Genau. Und
oh Gott, ja, jetzt muss ich wieder an Nexo Lord denken. you put us all in grave danger.
Ja, aber das Spannende ist natürlich dann, viele haben gedacht, okay, Past Lives war ja schon auch ein romantischer Film, der sehr viele Klischees umschifft hat. Was passiert, wenn wir diesen Film als Rom-Com vermarkten, also Materialists? Und da wurden auch Erwartungen schon bekommen, wie hier eine Dreiecksbeziehung. Wir haben Harry und Sally 2.0, werden wir hier die neue Nora Ephron kriegen, die, wie gesagt, in Ende der 80er, Anfang 90er super erfolgreich mit ihren Drehbüchern war und mit den Stories über New York. Und alles stimmte eigentlich so. Wie gesagt, ich war ein bisschen skeptisch beim Cast von vornherein, weil ich mir dachte, können die das alle tragen? Haben die Chemistry zusammen? Das wird sich zeigen. Und bisher wird der Verhalten aufgenommen. Also ich lese meinen aktuellen Letterboxd-Score, der ist 3,1. Der in den USA ist ja nämlich schon gestartet. Ich glaube, der Film leidet sehr stark unter seinem Marketing, weil er, glaube ich, nicht das ganz repräsentiert, was er ist, um das schon mal vorwegzunehmen, bevor wir gleich in die Handlungen reingehen. Es ist nicht die klassische Rom-Com, die wir erleben. Es ist kein Schlaflos in Seattle. Es ist kein Harry und Sally in dem Sinne. Es hat einige Anklänge davon, aber es ist eine ganz andere Form von Film. Und ich glaube, das Marketing hat dem Ganzen keinen großen Gefallen getan. Deshalb sind viele Menschen, glaube ich, auch mit anderen Erwartungen reingegangen. Das schon mal vorweg. Denn Daniel, ich würde sagen, steigen wir mal ein, beschreib mal, worum es in dem Film geht und dann hauen wir auch direkt in die Tasten.
Genau, ich würde noch für euch da draußen zum im Hinterkopf behalten, was wir gerade über das Marketing gesagt haben, dass der Trailer das Ganze als Rom-Com verkauft und uns quasi einen anderen Inhalt suggeriert. Behaltet das mal im Hinterkopf, weil es ist was, was der Film thematisch kritisiert. Deswegen fand ich es extrem witzig, dass quasi das Marketing des Films genau auf diese Kritik einzahlt. Wir begleiten die junge Lucy, gespielt von Dakota Johnson, eine New Yorkerin, die eine Matchmakerin ist. Das heißt, sie arbeitet in einer Agentur, wo man sich als Single anmelden kann. Dann durchläuft man verschiedene Persönlichkeitstests. Man schaut dann in der Datenbank und dann wird geguckt, mit welchen Menschen hat man denn gewisse Übereinstimmungen. Also man darf natürlich auch Wünsche äußern, wie groß soll eigentlich mein Traumpartner sein oder meine Traumpartnerin. Gibt es Vorlieben, was die Haarfarbe angeht, was Hobbys angeht. Und das wird dann eben natürlich alles so mathematisch abgeglichen und dann wird das perfekte Match ausgesucht. Man wird auf ein Date geschickt. Und dann ist Lucy nach dem Date auch hinterher zu gucken, na, wie war's denn? Gibt es da quasi die Nachbesprechung, die Videoanalyse? Wie ist es gelaufen? Was können wir besser machen? Und sie hat aber eigentlich auch Ja, obwohl sie natürlich weiß, wie man den perfekten Partner oder die perfekte Partnerin findet, privat nicht so viel Glück, geht davon aus, dass sie irgendwann alleine sterben wird, weil sie mit ihrem Ex-Freund John quasi die Beziehung so ein bisschen an die Wand gefahren hat. Der wird gespielt von Chris Evans. Sie lernt auf einer Hochzeit ihrer Klientin dann aber Harry kennen, der von Pedro Pascal gespielt wird. Und Harry ist ein sogenanntes Unicorn, also ein Einhorn, weil er alle Boxen checkt, weil er reich und schön und groß und interessant und witzig ist. Und sie muss sich dann quasi so ein bisschen auch entscheiden, gibt sie dann doch ihre Fassade auf, will sie sich ein bisschen mit Harry auseinandersetzen, ihn daten, dann taucht gleichzeitig auf dieser Hochzeit auch noch eben ihr Ex John auf und sie fühlt sich dann ja so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, was ist auf dem Papier eigentlich der perfekte Partner, was ist Liebe und will ich quasi das Materielle oder will ich eher das Immaterielle und was ist eigentlich für uns wichtig, was ist Liebe, was ist Beziehung, was ist Ehe, was ist Partnerschaft. Das sind alles viele Themen, die der Film ja so ein bisschen bespricht oder ankratzt. Ja, ob er das im Detail macht, darüber sprechen wir jetzt.
Genau, ich will auch direkt mal einsteigen und direkt die Thematik vorwegnehmen. Ich habe ja gerade erwähnt, Celine Song hat Erfahrungen in der Branche, wo Lucy halt auch angelehnt ist. Sie arbeitet ja, wie gesagt, im Film für Adore, so heißt die Firma, was halt eine Matchmaking-Firma ist, die sich darauf spezialisiert, eben den perfekten Partner fürs Leben zu finden nach Metrics, also nach Metriken, nach Zahlen, nach Sachen, die halt dem eigenen Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Und Celine Song war Anfang 2010er tatsächlich als ein kleiner Side-Hustle, also Nebenjob, in so einer ähnlichen Firma tätig gewesen. Und weil sie eben auch klassisch, wie viele andere junge, aufstrebende Künstlerinnen, halt Geld brauchte, um die Miete zu bezahlen, wenn halt gerade keine Aufträge drin. Deswegen ist sie dort gelandet. Und das, was ich gelesen habe in den Interviews, in Entertainment Weekly beispielsweise, da hat sie genau auch über ähnliche Module geredet, die halt auch in den Film mit reinfließen. Also sie, die Erfragung, worauf legen die Leute Wert? In New York speziell vor allen Dingen. Das, man darf nicht vergessen, hier tauchen wir ein in eine New Yorker Gesellschaft und die Art und Weise, was die Erwartungen einer New Yorker Gesellschaft eben im Dating hat. Also das wird gerade das, was dort genannt wird, wird werden viele wiedererkennen, aber auch gleichzeitig die Art und Weise, welche Zahlen dort involviert sind, gelten speziell für New Yorker Kreise, weil da nochmal das Gehalt, der Status nochmal eine ganz andere Rolle spielt als jetzt in Deutschland im Vergleich. Deswegen, ich sage das schon mal, damit die Leute sich nicht abschrecken, wenn auf einmal eine Frau das Gehalt von einem Mann im 300.000 Dollar pro Jahr vergleicht. Das ist tatsächlich, wenn du ein normaler Consultant bist, ein Standardgehalt tatsächlich oder wenn du im Managementbereich unterwegs bist. Also das, was vielleicht hier so bei 60.000, 70.000 im Jahr angelegt werden kann, was auch ja schon ein gut verdienender Bereich ist, ist dort nochmal anders angelegt. Deswegen das schon mal als kleiner Kontext dafür. Aber auch dort hat sie herausgefunden eben, dass viele Leute eben auf, ne, sag ich mal, auf das Aussehen, auf Größe, auf den Marktwert legen, auf das, was sie verdienen, was sie beruflich machen. Sowas wird halt gesucht und dass etwas auch an sie selbst angepasst sind, weil die halt eben das Dating selbst, nicht nur reine Mathematik, sondern auch eben ein Statussymbol, ein Wert, man bietet sich selbst als ein Güter an, als ein Handelsgut, was man eintauschen kann gegenüber Liebe. Und das ist etwas, was sie als Erfahrung mitgemacht hat und gleichzeitig halt erfahren hat, ja, das eine, was halt eben nicht in eine Zahl berechnet werden kann oder in eine Statistik aufgenommen werden kann, ist die Liebe selbst, das Gefühl, die Anziehung, die man zu einem Menschen hervorbringt. Und wie wir schon jetzt sicherlich ahnen können, ist genau das, was sie als eigene Real-Life-Erfahrung hat, bringt sie in ihre Figur Lucy mit rein, weil wir sie genau in denselben ähnlichen Matchmaking-Taktiken wiederfinden. Sie startet in diesen Film rein mit Gesprächen, die sie führt, wie du schon gesagt hast. Welche Präferenzen haben die Leute beim Dating? Wie sind die Dating-Erfahrungen gewesen? Und welche Probleme treten ja auch dabei auf? Und ich finde es super interessant, halt, wie analytisch der Film auch damit umgeht und wie zynisch und auch satirisch der damit auch loslegt und versucht natürlich auch darüber hinwegzusehen, dass das halt archromatisiert wird natürlich von diesen Firmen, aber auch gleichzeitig schon versucht, gewisse Form von Wahrheit natürlich auch wiederzugeben, was eigentlich hinter diesen Unternehmen sich verbirgt. Wie findest du generell den Einstieg in den Film als auch eben die Handhabung des Themas?
Ja, das war für mich tatsächlich der spannendste Part des Films, weil man das aus der Perspektive von uns jetzt gar nicht so kennt oder dass es eben dieses Business ist. Und wir wissen ja, in den USA ist es vieles ein Business. Wir als Madman-Schauer und Fans wissen ja, dass die Liebe ja auch nur quasi ein zynisches Konstrukt ist, um Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen, wie Don Draper das mal so schön beschrieben hat.
What you call love is invented by guys like me to sell nylons.
Richtig. Ja, und das treibt Materialists ja hier so ein bisschen auf die Spitze, indem eben dieser Prozess des Datens und des Verliebens so einerseits als mathematische Prozedur bezeichnet wird. Ne? Wir brechen Menschen anhand ihrer Charaktereigenschaften, anhand ihres körperlichen Seins runter und versuchen einfach die besten Kombinationen zu finden, damit es passt, wie so ein kleines Puzzleteil. Auf der anderen Seite aber auch der Mensch als gut und zwar von zwei Seiten betrachtet. Es wird ja auch immer so vom Markt gesprochen. Ne? Finden wir einen Markt für jemanden oder der Datingmarkt. Oder wenn du eine Person hast, die einfach nur nett ist und viele Dinge kann, aber vielleicht auch nichts sonderlich gut oder kein herausstechendes Merkmal hat, dann heißt es ja, der Markt ist nicht spitz genug für diese Person oder die Nische ist noch nicht da, in der ich diese Person verorten kann. Also es ist alles halt wird schon zu so einem Business-Deal runtergebrochen. Und extrem spannend fand ich auch, dass Personen davon reden, dass sie in sich investieren, so sei es jetzt körperlich durch Operationen oder durch Zeitinvestment in Sport, in Maniküre oder ähnliches, aber dass sie auch in andere investieren. Also da geht es eben nicht nur darum, jemanden kennenzulernen, sich in jemanden zu verlieben, sondern sobald ich mit einer Person ausgehe, sie zum Essen einlade, ihr hübsche Dinge kaufe, dann habe ich quasi materiell in sie investiert, bin quasi also schon so ein bisschen in diesem Investment drinne. Und da gibt es ja im BWL-Bereich diese Sunk Costs, wie es heißt. Und da geht es ja auch immer darum, so wenn man in etwas investiert hat, wann muss man raus, damit man nicht zu viel investiert, um hinterher mit leeren Händen dazustehen. Und so wird manchmal auch eine Beziehung oder eine Ehe beschrieben, ne? Dass du Menschen hast, wo du das Gefühl hast, die heiraten jetzt nur, weil sie in den anderen schon so viel Zeit und Geld reingesteckt haben. Und das wäre ja alles weg, wenn man es nicht macht. Und die Uhr tickt ja auch noch. Und dieses ganze zynische Konstrukt, so dieses Draufschauen auf Ehe, auf Beziehungen als ein Business-Deal, fand ich extrem spannend.
Ja, wir haben zwei verschiedene Seiten, die der Film ja auch beleuchtet. Einmal eben das Konstrukt des Datingmarkts, was wie Liebe quasi kapitalisiert wird. Gibt es überhaupt Liebe ohne Kapitalismus in moderner Form? Wir erleben es ja selbst. Ich sag mal so, ich vielleicht noch mehr als du, gerade wenn von gesellschaftlichen Erwartungen geredet wird, was wird als begehrenswert angesehen, ne? Was wird verlangt, sowohl von männlichen Figuren als auch von weiblichen Figuren. Und wir reden hier jetzt auch speziell nur von heterosexuellen Beziehungen. Im Speziellen, der Film tackelt jetzt nicht gleichgeschlechtliche Beziehungen, homosexuelle Beziehungen, Transbeziehungen oder ähnliches, sondern wir sind hier wirklich in cis-heterosexuellen weißen Kreisen. Weiß, auch.
Genau, ja.
Gerade in so einem Wasp-Kreis von Leuten, die halt entweder schon eine gewisse Form von Club angehören, die einen gewissen Wealth haben, also einen Wohlstand auskosten können. Und Leute, die halt versuchen, reinzukommen, genau auf diese Ebene. Das gibt's auch. Also gibt's auch gerade halt eben Lucy auch selbst, wo sie ja sagt so, ja, der nächste Mensch, den ich date, den will ich heiraten. Und der muss unfassbar reich sein, damit ich halt auch für mein eigenes Leben quasi abgesichert ist. Ob sie es ernst meint oder nicht, kann man immer dahingestellt lassen, aber solche Kommentare fallen halt. Und wie gesagt, das Thema Größe als auch Verdienst ist ein Thema, das konstant in diesen Dating-Fragen auch mit reingespielt wird. Und damit spielen ja auch, es ist ja auch ein soziales Konstrukt, das ja in den USA vor allen Dingen sehr populär geworden ist, durch auch die Werbeindustrie natürlich und durch Kapitalismus, aber auch eben in Europa, auch vor allem voran in Deutschland sehr stark reinkommen ist. Und man erkennt eben diese Mechanismen immer wieder. Und das macht den Film thematisch so spannend, weil er zum einen unsere aktuelle Welt, die wir erleben, auch rund ums Dating herum klar widerspiegelt und halt auch einen sehr realistischen, nahen Eindruck davon vermittelt, wie diese Mechanismen funktionieren. Aber er geht natürlich auch einen anderen Weg und fragt natürlich auch die Fragen nach, was ist, wenn plötzlich die Dinge auftauchen, die halt eh nicht mathematisch zu erfassen sind.
Was ist Liebe wert?
Was ist Liebe wert? Nicht halt eben durch eine Checkbox erfüllt werden können. Und die Frage, die man sich ja am Anfang ja auch stellt, wen datet ja eigentlich so eine Frau wie Lucy, die ja eigentlich über alles Bescheid weiß? Was hatte sie für eine Vergangenheit? Wen hat sie denn im Leben schon gehabt und auf wen ist sie interessiert? Und da kommen natürlich dann unsere zwei Herrschaften ins Spiel mit Pedro Pascal, der das Unicorn ist, wie du schon gesagt hast, der reich ist, der aus einem guten Hause kommt, wahrscheinlich Probleme oberflächlicher Natur maximal hat, so wirkte es auf ihn. Sein Bruder hat geheiratet, er sucht als nächstes nach einer Frau und hat Interesse an Lucy beispielsweise und sie ist erst ablehnend, weil man plötzlich genau in der Szene, wo sich die beiden kennenlernen, ihr Ex-Freund nämlich auftritt. Ein hungernder Schauspieler, der sich durch Nebenjobs über Wasser halten muss, der eine WG haust, die komplett zugemüllt oder dreckig ist und auch mit Anfang 30 noch nicht so wirklich rausfinden kann, Ende 30 sogar, ich glaube, der ist 37 in dem Film, nicht wirklich weiß, wo er mit seinem Leben hin will. Aber sie halt mit ihm in einer Beziehung war und halt auch, glaube ich mal, das Nächste kam, jemanden geliebt zu haben im Leben. Denn wir haben ganz kurze Momente, wo auch diese Beziehung zwischen den beiden in der Vergangenheit gezeigt werden und halt auch quasi die Faktoren, warum sie nicht mehr zusammen sind und warum die Wege auch getrennt sind, aber irgendwo die trotzdem noch in deren Welten koexistieren können. Und das ist die andere Phase mit Liebe und welchen Wert bewisst man halt Liebe bei, wie der deutsche Titel natürlich suggeriert.
Ja, und du hast eben schon gesagt, einmal durch den Kapitalismus wird das Ganze ja so befeuert. Auf der anderen Seite würde ich dann sogar einwerfen, und da gibt es auch diverse Parallelen, was die Inszenierung angeht, auch so Serien wie zum Beispiel Sex and the City, die New York im Vordergrund haben, als Single im Dating, sehr materialistisch angehaucht. Die haben natürlich auch über Jahre hinweg dieses Bild in der Gesellschaft geprägt und dass Menschen vielleicht auch denken, okay, so muss ich sein oder so sieht das Leben aus. Das wird hier natürlich auch so ein bisschen persifliert und aufgegriffen. Und du hast es gerade schön angesprochen. Das Verrückte ist ja, dass du einen Chris Evans hast, der diesen Schauspieler spielt, der seinen Traum leben möchte, der aber deswegen am Hungertuch nagt. Und wenn du jetzt sagen würdest, so quasi jeder Frau da in New York, hey, guck mal hier, das ist, würde ich nicht sagen Chris Evans, aber der Typ hier, schau mal, wie der aussieht, willst du den daten? Und dann würden die wahrscheinlich sagen, wow, ja klar, so wie der aussieht, kein Problem. Und dann sagst du ja, der verdient aber kein Geld und muss den über Wasser halten, muss ihn durchfüttern, muss ihn mit vier anderen Personen in der WG wohnen. Und dann heißt direkt wieder so, nee, gehen wir mal weg damit. Und allein schon so diese Kluft, die du da gezeigt bekommst, dass es eben nicht nur ums Äußere geht, sondern dass das Äußerliche ein Faktor ist, aber quasi dieser berühmte Satz, bei Geld hört die Freundschaft auf, hier genauso gilt, dass du dieses Materielle plus das Aussehen in einen Topf wirfst und dann eben schauen muss, wo bleibt die Liebe in diesem ganzen Konstrukt?
Genau, denn das ist das Spannende, was der Film halt am meisten anbietet, ist nämlich halt die Art und Weise, wie er das Thema tackelt und wie er auch uns Formen davon präsentiert, die man, wie gesagt, auch immer wieder erkennen kann und welche Archetypen wir auch darin wieder erkennen können und welche Probleme damit mit sich hängen. Was mich aber auch gleichzeitig dann zum nächsten Punkt bringt, und zwar das Dreiergespann an sich, und damit mache ich auch vielleicht ein erstes Problem auf, das ich mit dem Film habe. Jetzt haben wir gerade sehr viel über das reichhaltige thematische geredet, was der Film uns anbietet und worüber er uns zum Nachdenken anregt und was ich auch für größtenteils auch sehr gelungen halte in dem Film. Kommen wir jetzt zu einem problematischen Aspekt, und das habe ich dir gestern schon einmal kurz gesagt, und das ist ein Gedanke, der mich tatsächlich nicht loslässt, weil es ist ein Gedanke, mit dem ich auch in Past Lives mich mal befestigt habe, aber eine Sache, wo ich dachte, der Rest des Films funktioniert aber auf der Art und Weise so gut, dass es eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielt, weil es halt mit dem Rest harmoniert. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Celine Song keine wirkliche Charakterautorin ist, keine Schreiberin, die halt extrem multifacettenreiche Figuren schreibt, sondern diese in gewissen Kosmen reinlegt, diese quasi mit Self-Awareness, mit einem klaren Bewusstsein für ihre Umwelt und mit dem, womit sie umgeben sind, füttert und sie dadurch charakterisiert mit dem, was sie sagen, mit den Kommentaren, die Celine Song auch selbst über die Welt, die sie, die Charaktere umgibt oder die Figuren umgibt, um einen herum bringt. Und ich finde, es ist in Past Lives super gelungen halt, weil die Situation und die Umwelt, die kreiert wurde, stark genug ist, um darüber halt hinwegsehen zu können oder es nicht, dass es nicht mehr auffällt. Hier hingegen ist es tatsächlich vom Writings-Standpunkt her, dass nicht viel übrig bleibt, wenn du diese Sätze nämlich wegnimmst. Weil vieles sehr angedeutet wird, was die Charaktere erleben und sehr viel auch kommentiert wird, was die Charaktere sind. Aber richtig erfahren tun sie es für mich nicht beispielsweise. Und so richtig kennenlernen und mitfühlen tust du mit den dreien letzten Endes nicht. Mit Chris Evans vielleicht noch am meisten, weil du irgendwo so bildlich noch seine Probleme dargestellt siehst. Aber die anderen beiden könnten dir ferner teilweise nicht sein. Und das bringt mich auch dann zu dem größten Schwachpunkt, und zwar Dakota Johnson selbst als Figur, die nie wirklich greifbar wird, die nie wirklich emotional verfügbar für einen wird. Soll auch natürlich eine kalte Person sein, die sehr distanziert agiert, aber wir finden trotzdem nicht die Nachvollziehbarkeit in ihren Handlungen, in ihren Gedanken, sondern alles bleibt immer nur angedeutet oder kommentiert von ihr, weil sie halt eben diese Analytikerin ist. Und wie hast du es empfunden, Daniel?
Ja, ich habe das ähnlich empfunden wie du. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Pedro Pascals Figur Harry nehmen, der ist am Anfang wie am Ende des Films eigentlich die gleiche Person. Wir erfahren Dinge über seine Vergangenheit, die er uns aber auch erzählt. Da bekommen wir zwar ein paar Nachwirkungen gezeigt, aber das ist eher was er berichtet. So, sowohl wie es vorher war, als auch wie es danach für ihn war. Aber er bleibt eigentlich immer ein und dieselbe Person durchgängig. Und so charmant er das auch spielt, aber er ist eben dieses Abziehbild, Einhorn, er ist der reiche, charismatische Typ. Und du hast aber nie irgendwie eine Facette, wo du denkst, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das jetzt noch mit dazukommt oder da wird mit irgendeiner Charaktereigenschaft gebrochen, sondern er ist eben so diese Schablone des unerreichbaren Traums. Wenn du Chris Evans natürlich schon, finde ich, eher als Figur gezeichnet bekommst, mit der Art und Weise, wie er zum Beispiel in dieser WG agiert. Da siehst du ja schon, wie so sein Alltag aussieht und wie er sich durchschlägt und dass ihn das selber eigentlich ärgert, dass er in diesen Verhältnissen lebt und dass er von sich auch selber denkt und weiß, ja, eigentlich habe ich was Besseres verdient, aber dafür müsste ich halt meinen Traum aufgeben. Und so weit ist er halt nicht. Deswegen finde ich schon, dass er da als Figur am ehesten ausgearbeitet ist. Bei Dakota Johnsons Figur Lucy gebe ich dir recht, weil da weißt du halt wirklich zwischendurch nicht, sagt sie das jetzt aus Überzeugung, ist das jetzt halt ein Glaubenssatz, den sie sich so lange verinnerlicht hat, dass sie den jetzt wieder abspult. Dann denkst du mal zwischendurch, jetzt hat sie es verstanden. Dann agiert sie aber wieder in bestimmten Mustern, wo du denkst, okay, anscheinend ist da doch noch kein Lerneffekt vorhanden. Dann bezeichnet sie sich selber mal so, um sich zu rechtfertigen, als Materialistin und sagt, ich bin halt so materialistisch veranlagt, ohne dass der Film dir das aber vorher irgendwann zeigt. Also einmal ist Geld am Anfang Thema, um die Beziehung zu John zu beschreiben, als die beiden noch zusammen waren. Aber du bekommst nie gezeigt, dass Geld für sie ultra wichtig ist, sondern das ist ja einfach nur diese Job-Persona, die sie da runterspult. Aber nur weil ich im Job jetzt zum Beispiel materialistisch veranlagt bin oder Dinge analysieren muss, muss das ja nicht heißen, dass ich privat auch so ticke. Im Gegenteil, manchmal ist es ja so, wenn ich in dem System arbeite und weiß, wie ich das ausnutzen kann, dann bin ich halt im Privaten vielleicht eine ganz andere Persönlichkeit. Und deswegen gebe ich dir da schon recht, dass man ihre Figur relativ wenig greifen kann und sich zwischendurch auch einfach mal denkt, ja, vielleicht wärt ihr alle drei auch besser, wenn ihr gar nichts voneinander hättet. Das wäre natürlich die langweiligste Lösung gewesen, wenn am Ende alle ihrer Wege gehen und so ein bisschen wie das schlechte Ende bekommen, aber ich konnte sie da auch relativ wenig greifen zwischendurch.
Das andere Problem meiner Meinung nach ist aber auch, der Film verbringt aber auch zu wenig Zeit mit Lucy und John oder Harry, um halt diese Chemie in anderen Worten Nicht-Chemie wirklich zu erforschen. Ja, es gibt eine Szene, wo du denkst, ja, da kommt's mal zum Vorschein. Und ich finde, so ab der Hälfte des Films geht ihr das auch ein bisschen verloren. Da merkt man halt auch einfach, dass das in Past Lives ähnlich ist, wenn man drüber tiefer nachdenkt, dass halt das quasi das, was drumherum passiert, wie sie es in Dialogen eben schreibt. Deshalb ist ja auch Greta Lee's Nora auch eben eine Autorin und auch John Majeros Figur ist ein Autor, die halt beschreiben, was sie sind letzten Endes oder was für eine Rolle sie jetzt in diesem Film spielen können. Nur dort funktioniert es halt, weil du die Situation und durch die Form auch, die der Film reinbringt, bringt es rein. Und da merkst du halt, sie ist eher formalistischer geprägt als Regisseurin, als eher eine Autorin. Da kommt sie mir eher an zweiter Stelle rüber. Und ich finde, hier kommt das halt sehr stark rüber, weil ich nie wirklich erfahren habe, wer Lucy überhaupt ist und was eigentlich der ganze Deal um sie herum auch dann darstellen wird. Das ist sehr schade. Und ich glaube, es hätte auch besser getan, wenn man auch hier frischere Gesichter erlebt hätte. Also nicht zwingend Dakota Johnson. Ich bin auch nie der große Fan natürlich von ihr auch gewesen, was das Schauspielerische angeht. Ich glaube, man hätte mit einem anderen Casting vielleicht so da diesen Manko, den ich halt im Film habe, drüber hinwegsehen können. Eher wenn du halt frischere Gesichter gehabt hättest, wo es halt eher zu verkraften wäre. Hier hast du das Gefühl, du siehst erneut Pedro Pascal, du siehst erneut Chris Evans, du siehst erneut Dakota Johnson, nur halt in anderen Klamotten und in anderen Feldern, wo sie unterwegs sind, aber eigentlich den gleichen Stil machen. Deshalb kommt bei mir leider nie wirklich der Charakter durch, gerade weil das letzte Drittel dann uns eine andere Richtung suggeriert.
Ja, und das ist halt auch meine Kritik schon seit ein bisschen längerer Zeit, dass die drei halt auch in allen Filmen gleich aussehen. Also an allen Filmen die gleiche Frisur, Pedro Pascal hat in allen Filmen den gleichen Bart.
Außer Maxwell Lord.
Außer bei Maxwell Lord, aber der ist ja auch schon ein bisschen länger her vor seinem großen Durchbruch. Und so ein bisschen vergleichbar mit Keanu Reeves, der halt seit John Wick eben in allen Filmen den John Wick-Look hat und du halt eben auch in allen Filmen dann John Wick in ihm siehst und spielen sogar. Und das stört mich dann halt auch so ein bisschen, wo ich mir dann denke, ich kann halt irgendwann nicht mehr die Figur sehen, sondern ich sehe halt die Schauspielerin oder den Schauspieler, wie sie versucht, eine Figur zu spielen oder wie er versucht, eine Figur zu spielen. Und ich gebe dir recht, was die Zeit angeht, weil das Problem für mich ist eben auch, es geht ja darum, Liebe wird durch die Kommerzialisierung, durch den Kapitalismus da als so ein Business-Deal hingestellt. Und im Endeffekt geht es darum, etwas zu fühlen. Aber das Problem ist, dass ich nicht sehen kann, wann Lucy etwas fühlt und wann nicht, weil wir einfach viel zu wenig Zeit zwischen den Charakteren haben.
Absolut.
Das heißt, ich muss einfach darauf vertrauen, dass wenn sie sagt, nee, ich fühle jetzt nichts oder da ist halt nichts, dass es eben auch so ist. Aber ich kann weder in dem Schauspiel noch in der Zeit, in der die Figuren zusammen sind, in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen, wann es funkt und wann nicht.
Genau, und irgendwann mal verläuft sich aber auch darin halt die These, die sie den Song aufstellt, eben was sie durch die Kommerzialisierung, den Kapitalismus des Datings auf einer Seite erzählt, aber dann halt irgendwann mal dieses Rom-Com-eske, wo finde ich jetzt meine wahre Liebe, wo werde ich jetzt landen, wo werde ich Zynikerin, die eigentlich über alles bestens Bescheid weiß, mein Unicorn finden, meinen Partner des Lebens, wo werde ich scheitern, wird es ein Happy End für mich geben. Die Reise ist dann halt leider nie nachvollziehbar bzw. spannend genug, um halt wirklich mitfühlen zu können. Also zum einen, ich wertschätze sehr diesen Aspekt der Materialisierung von Dating, von Liebe, den sie in diesem Film propagiert und halt auch erfolgreich durchbringt. Aber dass es dann in einem emotionalen Beziehungskern daraufhin hinzuarbeiten, dafür ist das Drehbuch meiner Meinung nach nicht stark genug. Und daraufhin führt uns das Skript leider nicht hin. Andere positive Aspekte hingegen ist zum Beispiel die formale Arbeit, die sie leistet als Regisseurin. Sei es die Kamera, die Beleuchtung, die Stimmung, die sie setzt. Du erkennst sehr viele ähnliche Einstellungen, die du auch in Past Lives erlebst. Sei es halt Star-Charaktere, die wie sich gegenüberstehen und die Kamera sie von der Seite filmt. Die Spaziergänge, die sie machen, die Art und Weise, wenn es mal auch ein bisschen raus aus New York geht, wie es beleuchtet wird, wenn du wieder einen Tisch draußen hast, der an Lichterketten gebunden ist. Das sind alles formalistische Entscheidungen, die sehr, sehr ähnlich daran erinnern und die auch erneut funktionieren. Die halt genau diese Stimmung einfangen, wo du denkst, okay, das passt gerade zu der Lage, wo wir gerade im Film sind. Und dann traut sich auch immer mal neuen Einstellungen. Mal ist eine Kamera mal woanders befestigt, mal hast du die anders platziert, mal auf einer anderen Ebene zu der Figur, um halt die Machtverhältnisse innerhalb des Gespräches darzustellen. Das einzige vielleicht Manko, was ich da auch nochmal vielleicht reinbringen würde, ist die Mischung des Dialogs oder des ADRs, weil leider Gottes ist der Lautstärkepegel der Dialoge an sich sehr, sehr hoch eingestellt und er hat keinen Unterschied zur Narration, die auch noch dazukommt von Lucy. Also du hast immer das Gefühl, als ob alles in einem Studio eingesprochen wurde und als ob die als ob der Bumper, die Boomangel letzten Endes viel zu nah an den Leuten gerade dran ist. Und auch das gab es in Past Lives immer mal wieder, aber der Gesamteindruck konnte es halt auch dort entschärfen, sodass es nicht auffällt. Hier fällt es, finde ich, sehr stark auf. Wie ist dein Eindruck zur technischen Umsetzung oder was für ein Gefühl hat der Film dir vermittelt anhand der technischen Umsetzung?
Ja, also ich konnte mich wie in Past Lives wieder in den Bildern verlieren. Ich weiß nicht, ob es auf 35 mm gedreht wurde. Ne? Manche Filme blenden das ja ein, habe ich gehört, andere tun das nicht. Aber es hatte halt wieder so diesen körnigen, filmischen Look, wo du dich auch wohlig an diese älteren Romcoms erinnert gefühlt hast. Aber gerade so, wie sie mit dem Licht spielt, die Color Correction hier im Film, das hat alles wirklich so diese Wärme ausgestrahlt. Und ich finde, sie hat New York als so eigenen Charakter, wie sie das auch in Past Lives schon gemacht hat, wieder zum Vorschein gebracht. Dass du wirklich immer, wenn sie in dieser Stadt unterwegs sind, die Häuserfassaden, die Straßenzüge, du hast dich direkt wieder wie zu Hause gefühlt. Und ich habe wieder gesehen, was ich an dieser Stadt extrem mag. Nicht unbedingt die Menschen, wie wir dann auch zu sehen bekommen, aber die Fassaden, die Skyline, wenn du auch ein bisschen rausfährst. Das habe ich extrem wertgeschätzt und ich fand, optisch war das hervorragend umgesetzt. Bei den Dialogen, ich habe es tatsächlich nicht so empfunden, da hast du dann ein besseres Gespür für. Ich muss aber jetzt zum Beispiel sagen, vielleicht lag es dann tatsächlich dann doch auch an der Lautstärke der Dialoge, aber ich kann mich halt an den Soundtrack null erinnern und weiß überhaupt nicht, ob jetzt tatsächlich ein Großteil überhaupt nicht unterlegt war. Oder ob es dann doch eher vergessenswert war, weswegen ich den dann vergessen habe, der aus dem Gedächtnis verschwunden ist.
Das Soundmixing war ja im Past Lives ja auch so, dass du halt sehr viel klare Dialoge verstanden hast, auch wenn sie in der Bar sitzen oder unterwegs sind auf offenen Straßen. Das ist so etwas, wobei ich einmal hinwegsehen kann, weil das halt eine filmische Realität halt abbildet, dass du halt die Leute offen an der Straße klar verstehst. Deshalb ist natürlich der Dialog immer lauter. Ich hätte das Gefühl gehabt, dass er viel zu laut einfach eingestellt ist, dass ich das Gefühl habe, dass es halt wirklich klingt, als ob ich auf Kopfhörern gerade diesen Film höre.
Ja, okay, das meinst du. Ja, okay. Da kann ich dir teilweise tatsächlich zustimmen, weil es gibt auch direkt zu Beginn auf der Hochzeit eine Szene, da lehnt sich Harry an die Bar und dann steht Lucy mit einer Gruppe von Frauen am Ende, keine Ahnung, 5 Meter entfernt. Und du hörst sie aber, als wenn sie halt direkt neben Harry oder neben dir sitzen würde.
Genau das.
Das soll natürlich suggerieren, Harry kann mithören, aber ich dachte so, erstens auf einer Party würde er das niemals verstehen und zweitens, dann mach's halt nicht so laut, dass du das Gefühl hast, dass sie durch den halben Saal schreit. Also das war auf jeden Fall so ein Punkt oder eine Szene, da kann ich das absolut nachvollziehen, dass du dieses Empfinden hattest.
Genau, genau. Und wie gesagt, auch weil ich zu der Narration selbst einen Unterschied erkennen konnte. Aber wie gesagt, das ist natürlich Meckern auf einem hohen Niveau. Das wird halt einen normalen Zuschauer, der jetzt nicht zwingend auf die Technik achtet, nicht jucken in dem Film. So, das mal so gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie das in der deutschen Synchro rüberkommen wird. Ich glaube eher gar nicht. So, dass man es halt nicht im Unterschied merkt. Wir haben ihn ja in der Originalfassung gesehen. Nur so Sachen, die mir halt eingefallen sind. Aber dennoch, wie du schon sagtest, man verliert sich auch hier gerne in den Bildern. Und wie gesagt, ich glaube, wenn sie so ein bisschen, das sage ich ja auch gerne bei John Peele, vielleicht auch ein bisschen das Writing mit jemand anders zusammen teilt. Ich meine, ich habe gehört, sie ist mit einem anderen Writer in einer Beziehung, der zufälligerweise auch einen Film über eine Dreiecksbeziehung gemacht hat. da ein bisschen auch Feinheiten bearbeitet, dann werden aus den Drehbüchern auch natürlich noch mehr krassere, emotionalere Momente, glaube ich, auch rauskommen oder andere Ansätze vielleicht verfolgt. Ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt der Scheideweg, wo sie meiner Meinung nach stehen wird. So, was ist jetzt das Nächste, was sie machen wird? Ich meine, wir wissen schon, was sie als Nächstes machen wird. Sie wird My Sister's Wedding, war es, glaube ich, nein, My Best Friend's Wedding machen. Das ist die Fortsetzung. Da wird sie als Autorin unterwegs, als Drehbuchschreiberin und nicht als Regisseurin. Auch interessant, dass sie im Rom-Com-Bereich bleiben wird. Mal gucken, ob wir hier, wie gesagt, die nächste Nora Ephron mit ihr erleben für modernes Kino. Da bin ich sehr gespannt. Eine Sache, die ich noch mit in den Film reinnehmen will, bevor wir gleich auch absetzen können. Es gibt diesen einen Subplot, wo letzten Endes auch nochmal eine kritische Stimme Richtung Dating und auch gerade zwischen Grenzüberschreitung von Dating thematisiert wird anhand einer Kundin. Wie fandst du das im Film eingebracht oder hat das für dich Sinn gemacht, dass das im Film noch ebenfalls mit existiert hat?
Sinn gemacht hat, hat es auf jeden Fall, um die Schattenseiten zu zeigen. Denn man kann natürlich auf der einen Seite sagen, okay, ja, es ist zwar schlimm, dass Liebe mittlerweile ein Business-Deal ist und man von Investitionen redet, aber gut, wenn die Leute halt so drauf sind, dann ist es halt so. Aber indem man dann die Schattenseiten gezeigt hat und deutlich gemacht hat, man kann so viel statistisch über eine Person auswerten, man kann ihr halt nicht in den Kopf gucken. Das fand ich als Punkt nochmal eine ganz gute Sache und man brauchte auch einen Katalysator, damit Lucy ja sich irgendwie nochmal hinterfragt und vielleicht dann doch mal schaut, was wichtig ist im Leben. Auf der anderen Seite, finde ich, hat das ein bisschen zu viel Raum eingenommen und das war auch einer der Punkte, wo ich mir dachte, da werden dann Leute im Kino sitzen und sich dann beschweren, so ey, ich habe hier eine leichtfüßige Rom-Com erwartet oder eine Dreiecksromanze und dann kommt die hier mit so starkem Tobak um die Ecke. Das könnte für mich so ein Subplot sein, wo sich dann Menschen tatsächlich ein bisschen verschaukelt vorkommen und den Film vielleicht ein bisschen negativer sehen, als er dann für sie hätte sein können.
Würdest du behaupten, dass dieser Subplot sich organisch noch angefühlt hat im letzten Drittel? Oder findest du, man hätte den viel früher reinbringen müssen, um den halt natürlich wirken zu lassen oder komplett? Also ich sehe es, dass er drin bleiben muss, aber es ist ja die Frage, hätte der Film sich entscheiden müssen, sich eher auf die Dating-Schiene zu konzentrieren, eigentlich diesen ganzen Romance-Plot drumherum eigentlich dann komplett wegzulassen, sodass man eigentlich den Film in zweierlei Maße erzählen kann, oder fügt sich das überhaupt zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen, in dem du beide Sachen parallel laufen lässt?
Im letzten Drittel, würde ich sagen, fühlt er sich nicht mehr organisch an. Also zwischendurch finde ich schon, dass dadurch ja alles ein bisschen aufgebrochen wird und wie gesagt, Lucy so einen Katalysator oder einen Tritt in den Hintern braucht, um sich dann auch mal zu hinterfragen. Aber so wie er hinterher eingesetzt wird, der kommt ja dann auch aus heiterem Himmel auf einmal wieder zum Vorschein und auch in einer Art und Weise, wo ich mir denke, naja, also wenn du jetzt deine Matchmakerin anrufen muss und sonst überhaupt niemanden hast, schwierig, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt realistisch ist in diesem Setting. Und dann spielt es ja doch am Ende auch irgendwie nicht mehr so richtig eine Rolle. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Es wird dramaturgisch extrem aufgebauscht und dann ist es am Ende dann doch aber irgendwie heiße Luft, weil es keinen richtigen Payoff hat oder nicht mehr zu einer Konfrontation kommt und danach wird es auch irgendwie nicht mehr aufgegriffen. Deswegen, also es wirkt irgendwie so wie angeschnitten, weil wir nochmal was brauchen, um die Schattenseite zu zeigen, aber sie wusste nicht mehr so recht, wo sie damit hin wollte oder wie sie es auflösen kann.
Ja, ich glaube, es hätte zu einem gewissen Tiefpunkt gereicht, wie man es aufgebaut hätte, wie man es hat zwischenzeitlich. Ich glaube, ich hätte es nicht mehr zurückgeholt. Ich hätte es, glaube ich, nicht mehr aufkommen lassen. Eigentlich wäre das realistischer gewesen, was auch das Setting eigentlich auch abverlangt, dass es so offen gelassen wird, dass halt leider Gottes eine schlechte Erfahrung dazugehört in der Pizza-Branche, dass dunkle Passagen gibt, aber dass die Matchmakerin selbst machtlos einfach in der Situation ist und eigentlich nichts machen kann in der Hinsicht.
Dass es halt für Lucy auch eben die Konsequenz ist. Also, ne?
Genau.
Du hast halt jemanden verloren, sei es als Klientin, als auch vielleicht so als potenzielle Freundin noch neben der Arbeit.
Ja.
Du hast die Person halt in dem Sinne enttäuscht, so aus ihrer Perspektive, hast deine Lektion hoffentlich daraus gelernt, aber es gibt in dem Sinne halt kein Zurück mehr aus der Situation.
Genau, weil das, was man am Ende macht, dazu hätte man, finde ich, eine viel stärkere Charakterisierung halt leider von beiden Figuren haben müssen, um nachvollziehbar zu diesem Entschluss zu kommen, weil auch das hätte wahrscheinlich eher einen anderen Film verlangt. Wie sieht denn eigentlich so eine Beziehung zwischen einer Matchmakerin und ihren KlientInnen auch aus? Und wie persönlich können diese auch werden, vor allen Dingen? Das wäre eine interessante Perspektive gewesen, die man als Plot reinwerfen konnte, ohne all das natürlich hinter sich zu lassen oder ohne das zu vernachlässigen, was man vorher etabliert hat an zynischen Kommentaren, an realistisch gekoppelten Kommentaren. Aber das ist halt so ein bisschen... Es ging all over the place so ein bisschen. Das meine ich mit, es entgleitet ihr so ein bisschen am Ende des Films. Und das ist sehr schade. Sehr schade. Ich bin, als wir ihn zusammen geguckt haben in der Pressevorführung, mit einem eigentlich wohligen Gefühl rausgegangen. Ich hatte die Stärken gesehen, die Sachen, die mir gefallen haben im Film. Aber immer mehr habe ich gesehen, was mich persönlich dann im Film gestört hat und wie das Potenzial auch so, je länger man drüber nachdenkt, dann nicht mehr da ist und über das verschenkte Potenzial dann eher nachdenkt.
Ja. Was ich auch extrem spannend finde, gerade jetzt in unserem Gespräch, ich bin halt aus dem Film raus und fand ihn wie du auch gut und hat mich mit einem wohligen Gefühl entlassen. Ich hatte auch das so Gefühl, der hatte einen sehr guten Flow. Also du hattest halt wirklich so eine Szene, die in die andere übergeht. Es passiert relativ viel, aber es fühlt sich alles irgendwie sich organisch entwickelnd an. Und hättest du mich jetzt danach gefragt, direkt hätte ich gesagt, also der läuft halt so vor sich hin, ohne irgendwo in die Tiefe zu gehen. Aber mich hat das nicht gestört. Aber je mehr man drüber sinniert nochmal, wie viele Themen aufgegriffen werden, wie viele Figuren reingeschmissen werden, wie viele Figuren dann auch nochmal einen höheren Stellenwert bekommen. Wir sprechen ja immer nur von diesen drei Figuren, aber Sophie hat ja eigentlich auch einen relativ großen Rahmen und Raum, den sie da einnimmt. Also das ist die Klientin, vor der wir jetzt eben gesprochen haben. Dann haben wir ja noch Maren Ireland, die ihre Chefin spielt, die dann auch nochmal gewisse Szenen bekommt und auch nochmal gewisse Problematiken aufwirft, die man auch nochmal beleuchten könnte. Also je mehr ich über diesen Film nachdenke, desto mehr sehe ich, wie viele Themen da eigentlich drinstecken, obwohl man ihn am Anfang für eine gute, durchlaufende Romantik, der Komödie würde ich jetzt nicht sagen, wo so ein Romanzendrama hält, dass er schon echt so vollgepackt ist, dass man da auch gut und gerne zwei Filme hätte draus machen können, wo man sich einfach wirklich mal auf ein Thema konzentriert und das nochmal tiefer beleuchtet.
Ja, weil hier habe ich das Gefühl, es geht halt einmal um die Datingwelt an sich und die Mechanismen darin, was einen eigenen ständigen Film schon machen könnte und dann halt innerhalb dieser Welt, was machst du mit einer, die in dieser Welt drin steckt, aber in ihren Beziehungen. Und ich glaube, beide Sachen würden besser funktionieren, wenn man sich auf eine von den Sachen eher konzentrieren würde. Ich glaube, beide halbwegs zu behandeln, ist ein schwieriges Unterfangen und ich finde, die Szene konstruiert dadurch auch ein Szenario, was einfach, glaube ich, nur wo du nur verlieren kannst.
Mhm, ja.
Wo du halt auch mindestens immer ein Drittel deines Publikums unzufrieden rausschmeißen wirst.
Ja, und vielleicht ist das ja tatsächlich dann der abschließende Metakommentar auf Beziehungen und Ehen, dass es halt einfach immer ein Kompromiss ist und dass du nicht alle glücklich machen kannst und irgendwo musst du zurückstecken. Und
richtig.
Das ist tatsächlich was sie dann auch mit diesem Film gelernt hat wahrscheinlich.
Ja, deswegen, ich bin gespannt, wie er jetzt auch zum Kinostart hierzulande in Europa auch rüberkommen wird, wie er akzeptiert wird. Wie gesagt, USA unfassbar gemischt aufgenommen. Wie gesagt, 3,1 Score aktuell auf Letterboxd. Viele verschiedene Kritiken, viele lieben es, viele sehen halt auch eher, glaube ich, auch nur wirklich die Stärken und weniger die Schwächen in dem Film. Und viele sehen halt die Stärken gar nicht dann und sagen, es ist absolut nicht das, was ich wollte. Und da haben wir die Trendschärfe dann bekommen letzten Endes. Es ist wie bei Emerald Fennell, so ein bisschen. Promising Young Woman war promising und groß aufgelegt und dann kam Saltburn und war, aber es ist halt nicht auf dem Niveau. Ich finde, Materials ist ein besserer Film als Saltburn, weil er sich auf sehr viele andere Sachen beruft und halt auch stärker seine Sachen ausspielt.
Und er ist weder prätentiös noch einfach eine 1:1 Kopie eines vorhandenen Stoffes.
Richtig. Und deswegen Materials da drin stecken. Guter Film, solider Film, der, glaube ich, aber nicht ganz mit den Erwartungen gerecht wird, die er aufgebaut hat, aber auch gleichzeitig sehr viel, glaube ich, an seinem eigenen Potenzial nagt. Und ich glaube, es ist eine interessante Lernerfahrung, die Celine Song mit diesem Film mitnimmt. Und ich sage es auch gerade voraus, caste für solche Filme vielleicht einfach weniger verbrauchte Gesichter, die du nicht dreimal im Jahr im Kino siehst.
Ja. Und da würde ich schon wirklich gerne in den Casting-Prozess Einblicke haben, weil ich nicht weiß, ob das wirklich so ihre Wahl war, dass sie gesagt hat, so, ja, ich möchte wirklich diese großen Gesichter. Und als ich das Drehbuch geschrieben habe, da habe ich direkt Dakota Johnson vor mir gesehen. Oder ob es dann wirklich darum ging, so, hey, guck mal, das ist jetzt nach deinem großen Erfolg so der erste rein amerikanische Film, so auch aus erzählerischer Perspektive. Das heißt, wir brauchen da eben diese reichen, schönen, bekannten Gesichter, um auch damit im Marketing vielleicht erfolgreich zu sein. Und das ist ja wirklich auch das, was zieht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen reingehen werden, dass viele aber enttäuscht das Kino verlassen, weil es eben nicht das ist, was sie erwartet haben. Aber ich glaube, wenn du die drei nicht hättest als Zugpferde, dann würden wahrscheinlich auch kaum Leute dafür ins Kino gehen.
Genau, genau. Also es ist ein Film, der absolut zielgruppenorientiert arbeitet und auch definitiv Geld versucht einzuspielen. Also man möchte hier einen Rom-Com-ähnlichen Erfolg haben mit einem mittleren Budget, der aber dann in größere Kreise auffahren soll, dass du hier wirklich verschiedene Zielgruppen, vor allem aber klare Hauptzielgruppen halt erwischst. Interessant ist halt, du hast ja als Casting Director Douglas Abel eingestellt und ich meine, es könnte natürlich, was sowas angeht, eine Warnung sein. Castet halt eben auch über die ganzen Wes Anderson-Filme.
Okay.
Gerade die meisten. Und wenn du halt jemanden hast, der halt auch immer sehr stark immer die großen Gesichter auch immer castet und in den großen Filmen halt immer auch unterwegs ist, schwierig manchmal.
Ja, das stimmt.
Da ist es halt manchmal die Frage, ob das Feingefühl natürlich für sowas da ist, halt da vielleicht nicht die bekanntere Rolle zu nehmen. Oder sondern eher eine andere Anlage. Aber wie gesagt, wir stecken den Prozess nicht drin, aber ist nur interessant, drüber nachzudenken.
Also witzigerweise, Douglas Abel hat ja einerseits die ganzen Wes Anderson-Filme, das heißt, da zieht er über die Hochkaräter ran. Und dann hat er die ganzen M. Night Shyamalan-Filme gemacht, wo er quasi die günstigen Leute ranziehen muss. Der Mann lebt in Extremen.
Total, total. Das ist sehr spannend geworden. Dann hat aber auch ein paar Volltreffer natürlich auch gelandet mit Manchester by the Sea damals. Auch oder Marriage Story, wo es ja auch ganz gut funktioniert hat. Francis H. kann man natürlich drüber reden, dass halt, sagen wir so, da eher die Freunde mit reingenommen wurden, die aber gut reingepasst haben.
Da hat er nicht viel Arbeit gehabt.
Naja. Aber interessant auf jeden Fall, nochmal drüber nachzudenken. Ja, ich würde sagen, wir bewegen uns auf das Ende zu. Wir haben jetzt auch schon knapp eine Stunde jetzt hier verbasselt und deshalb nochmal finale Worte, mein Lieber.
Ja, ich muss sagen, ich hätte, wenn ich nur den Trailer gesehen hätte und nichts vorher von Past Lives gewusst hätte, wäre ich nicht reingegangen, weil ich eine 0815 Dreiecksbeziehungs-Romcom erwartet hätte, so wie der Film vermarktet wird. Ich bin rein, weil ich wusste, Celine Song hat einen großartigen Film abgeliefert. Ich habe eben nochmal nachgeguckt. Es war tatsächlich mein Film des Jahres 2023. Und deswegen war ich schon freudiger Erwartung, weil mich das extrem neugierig gemacht hat, eben zu sehen, okay, da wird ein Film als Romcom vermarktet, aber ich weiß, da steckt noch mehr drin. Und ich freue mich drauf, das quasi hinterher mit dir zu entpacken. Der Name ist ja so ein bisschen Programm, Materialists. Der Film beschäftigt sich in der ersten Hälfte eben sehr stark, auch so teils auf zynische Art und Weise mit dem Thema Dating und Beziehungen. Das habe ich extrem gefeiert. Ich mochte es sehr, gerade weil dann auch viele Dinge dabei waren, die ich so aus eigener Erfahrung, auch wenn es bei mir noch ein bisschen her ist, kannte. Und auf der anderen Seite wurde er dann doch nach hinten raus schon ein bisschen... ja, dann doch zu klassisch und war für mich ein bisschen zu nah an dieser Formel, bei der wir eben gesagt haben, die Past Lives unterlaufen hat, hat sie dann eben hier nicht umschifft bekommen. Und gleichzeitig mit den Dingen, die wir angesprochen haben, die uns dann auch so ein bisschen sauer aufgestoßen sind, dass eben Charaktere dann doch nicht die Zeit miteinander haben, damit wir hinterher nachvollziehen können, aus welchen Gründen trifft man denn die oder die Entscheidung. Gepaart eben mit der Tatsache, dass viele Themen aufgemacht werden, mit denen man sich dann aber auch nicht in Fülle beschäftigt, bin ich dann im Nachhinein doch ein bisschen negativer als bei dem Stand, aus dem ich aus dem Kino gegangen bin. Aber dafür sieht er wieder extrem gut aus. Ich mag das New York-Setting, wie es gefilmt und inszeniert ist. Deswegen aktuell bin ich immer noch hin und her gerissen und ich würde tatsächlich, glaube ich, auch noch keine Sternebewertung draufstempeln. Das ist tatsächlich ein Film, der mich ein bisschen zerreißt, weil ich ihn gerne vollumfänglich lieben würde, aber doch auch schon sehe, wo die Schwächen liegen. Und ich auch eben ein bisschen Befürchtungen habe, dass Celine Song sich vielleicht dann mit dem nächsten Eintrag zu sehr in diese Romantikrichtung verirrt und die Stärken, die sie in Past Lives hatte, ein bisschen links liegen lässt.
Mach mal Horrorfilme. Ich kann mich dir nur anschließen. Du hast es sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, ich bin ein bisschen träger am Ende mit dem Film. Oder ich gehe mit dem Herd ins Gericht, weil ich glaube, ich weiß halt eben, wir haben ja gesehen, was sie kann und auch hier auch gesehen, was für Potenzial sie hat. Es ist immer trauriger, wenn du weißt, dass du eigentlich eine fähige Person hast, die das Potenzial nicht vollumgänglich nutzt. Und Das ist immer sehr schade meiner Meinung nach. Deswegen, ich schwanke da immer so bei 2,5, 3 aktuell. Tendenz zu 3, aber das wird sich erst mit einem Rewatch festigen. Und ich will ihn gerne nochmal sehen. Ich will auch in Austausch mit anderen Menschen da treten, die halt jetzt nicht zwingend einer KritikerInnen-Crowd dazu gehört, sondern ich würde auch gerne mit normalen Menschen noch drüber reden.
ja.
Die nicht hier achtmal in der Woche ins Kino gehen, sondern halt auch.
Sondern die dich fragen, ob Kill Bill Volume 1 auch einen zweiten Teil hat und ob der mit dem ersten irgendwie zusammenhängt.
Genau, aber mich interessieren die Austauscherfahrungen auch einfach, wie die Sicht auf Dating ist von anderen Menschen, ne? Sowohl Männern als auch Frauen, ob sich darin wiederfinden in den Themen oder nicht. Wäre spannend, einfach mal zu sehen, das weiter geteilt zu kriegen. Ich meine, ich kann auf Letterboxd gucken, aber da wird das alles natürlich auf eine entweder hornige Art und Weise oder auf eine cineastische Art und Weise natürlich aufgebröselt. Aber ich möchte gerne irgendwie diese Meinung dazwischen haben. Deswegen.
Um dir ein bisschen ins Gewissen zu reden, also 2,5 ist für mich halt so ein Durchschnittsfilm und ich finde, wenn du den mit anderen Genre-Einträgen vergleichst, ist das allein von der Optik, Inszenierung für mich da schon ein bisschen überdurchschnittlich. Auch gerade, wie er die Themen angeht.
Deswegen bin ich auch eher, glaube ich, Tendenz zu einer 3. 3,5 müsste ich halt mal gucken, ob mir beim zweiten Mal mehr offenbart oder wo ich mit den Sachen, mit denen ich Probleme hatte, weniger Probleme habe. Das wird sich so ein bisschen bei mir dann zeigen.
Genau, das ist auch das Problem, was ich habe. Dass normalerweise sage ich so, okay, die und die Wertung. Und wenn ich den nochmal gucke, hat er auch Tendenz, nochmal besser auszufallen. Aber hier ist tatsächlich einer der wenigen Filme, wo ich sage, den kann ich auch gucken. Und es kann sein, dass ich den halt schlechter finde als beim ersten Watch.
Ja, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt sehen oder hören in dem Fall. Wir sind sehr konfliktreich angehaucht von diesem Film. Wir empfehlen trotzdem, geht rein. Macht euch ein eigenes Bild.
Auf jeden Fall.
Das ist das Allerwichtigste. Und ich freue mich auf Menschen, die sich darüber austauschen und über ihre Erwartungen diesbezüglich Dating-Leben. Ja, schreibt uns auf Social Media, wie eure besten und schlechtesten Dating-Erfahrungen. Nein, macht das bitte nicht. Macht das bloß nicht.
Doch. Schreibt uns bitte genau auf, was ihr von eurem Traumpartner erwartet. Welche Größe, welche Haarfarbe, wie viel Geld soll er oder sie verdienen?
Und ich finde diese Person für euch.
Genau. Wir schlagen euch dann jemanden vor.
Ich kreiere den Raum.
Übrigens, Kenan, ich bin aus allen Wolken gefallen. Du hast es ja eben nochmal eingeordnet, es sind New Yorker Verhältnisse, aber als man über Lucy sagt, so ja, die hat ja keine besonderen Eigenschaften und die verdient ja auch nur 100.000 im Jahr, da ist der Markt halt ein bisschen zu spitz, weil ich dachte, ja, die 100.000, die würde ich gerne nehmen, ist kein Problem.
Ja, die ist Juristin, glaube ich, in dem Film.
Genau, ich glaube schon, ne? Aber jetzt nicht so in der, ist ja keine Top-Kanzlei, Kinder, weißt du? Also,
natürlich, ja. Sie ist halt oder keine Staatsanwältin oder Richterin oder ähnliches, wo du halt dann, keine Ahnung, Mios verdienst. Oder bist halt nicht in dem Wirtschaftssystem unterwegs, wo du halt irgendwie von Unternehmen halt das Geld auspumpen kannst.
Ja.
Weil du den großen, keine Ahnung, Gasleak-Skandal irgendwie vertreten kannst und plötzlich wieder gegen irgendein Dorf gewinnst, das gegen einen Großkonzern klagt.
Genau. Die hat halt keine normalen Menschen in den finanziellen Ruin getrieben, um Unternehmen reicher zu machen. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben, die auch nicht daten. Ich habe extra gesagt, ich will schlechte Menschen treffen.
Herrlich, ja. Vielleicht musste sich auch einfach die Beine brechen lassen. So, mit diesem subtilen Hint gehe ich raus in die Nacht und verabschiede mich und wünsche allen Zuhörenden viel Spaß bei Materialist. Danke, Daniel, für deine Zeit und für dein offenes Ohr, für meine kritischen, aber auch lobenden Worte für diesen Film. Und ich hoffe, bei dem nächsten Celine Song Projekt wir uns vielleicht wieder bei diesem Podcast wiedersehen.
Auf jeden Fall. Dann machen wir ein Doppelfeature, die Hochzeit meines besten Freundes.
Oh ja, darauf habe ich schon Bock. Let's go.
Sehr schön.
Gute Nacht, meine Lieben.
Dann euch da draußen einen schönen Abend. Dir auch, Kindern. Bis dann. Tschüss.
Ciao.